Franz, was geht? Freut mich, dass
Moin,
du heute am
Danny.
Start bist. Ja, stell dich kurz für die Zuhörer vor, damit die wissen, mit wem wir es heute zu tun haben, weil ich bin mir ganz sicher, dass das heute eine richtig geile Folge wird. Ich freue mich schon seit, boah, 6 Wochen drauf. Wir haben das ja relativ lange im Voraus geplant und heute ist es endlich soweit.
Sehr geil. Du, mir geht's sehr, sehr ähnlich. Erstmal danke auch für die Einladung. Hab mich auch sehr drauf gefreut auf die Episode. Und ja, sich selber vorzustellen, immer ein bisschen weird für mich, aber ich versuch's mal. Also ich bin Franz, 29 Jahre alt, komme aus der Nähe von Hannover ursprünglich und habe jetzt die letzten 3,5 Jahre bei Takto, das BizDev, aufgebaut. Eigentlich einen Hintergrund im Maschinenbau. Und bin dann, ja, über verschiedenste Stationen während des Studiums, was ich mir so angeschaut habe, irgendwann auf den Trichter gekommen. Eigene Gründung ist spannend. Und im Rahmen dieser Gründung ist mir aufgefallen, hey, es muss gar nicht technisch sein. Mich interessiert auch Business. Und ich muss sagen, als ich dann André, unser CEO von Takto, hatte mir geschrieben, ich bin dann zu Takto. Und so BizDev Sales hat mich direkt gehuckt. Also ich bin eigentlich jetzt Founders Associate gestartet, aber eigentlich sofort rein in die BizDev und Sales Themen. Und hat mir auch Spaß gemacht, der direkte Kontakt zu den Leuten da reinzugehen. Und genau, mach das jetzt seit 3,5 Jahren. Wir haben ein starkes Team aufgebaut, sind inzwischen so, ja, um die 10 Leute und gucken, dass wir weiterhin hier die Engine am Laufen halten, um Takto da weiter mit aufzubauen.
Stark, 10 BDAs führst du. Das ist eine Hausnummer.
Ich habe
Das
Unterstützung auch, gemeinsam
okay.
mit Luisa, die ist auch mit dem Team. Wir machen das gemeinsam, aber safe. Also es waren zwischenzeitlich auch mal mehr. Du kennst das, ne? Dann wurden
Klar.
einige befördert, und jetzt gerade sind es wieder ein paar weniger. Aber so geht's immer hin und her.
Ja, ich kenne das. Ich war ja selber BDA und ich glaube, eine Sache, die besonders wichtig ist in der Rolle, weil es repetitiv ist, weil es auch hart ist, ist, dass man motiviert bleibt. Und aus meiner Sicht ist immer ein Zusammenspiel von der Person, also von dem BDA an sich, wie der tickt und wie der drauf ist, aber auch vom Leadership. Wie motivierst du die oder wie stellst du sicher, dass sie motiviert sind oder sich selbst motivieren?
Ja, es ist echt ein mega wichtiges Thema. Ich glaube auch, by the way, das ist, glaube ich, in BizDev eigentlich nochmal deutlich krasser als in allen anderen Jobs, weil du kriegst einfach die ganze Zeit Rejections, du kriegst die ganze Zeit Absagen und das ist halt einfach mega wichtig, dass du ein Environment hast, was dich motiviert, aber man auch selber vom Mindset so also drauf ist, ne? Das heißt, ich glaube, so das Erste ist, wir gucken im Hiring natürlich auch drauf, wie sind die Leute gestrickt und dann versuchen wir hier einfach das entsprechende Setup zu schaffen und ich würde das mal so in zwei Sachen einordnen. Ich glaube, das eine ist so die Baseline, dass man halt guckt, so dass jeder ja einfach Klarheit immer hat. Das heißt, jeder weiß, hey, worauf arbeite ich eigentlich genau hin? In was für einem Environment bewege ich mich? Wie kann ich welche Ressourcen pullen, um erfolgreich zu sein? Was sind vielleicht auch Regeln, ne? Wie ist der Umgang mit Leads so, ne? Also ich glaube, das sind so mehrere Sachen, die einfach Klarheit schaffen müssen, wenn man einfach ein Settled Environment hat. Und wenn das erstmal gegeben ist, ich glaube, dann fühlen sich die Leute wohler und dann ist, glaube ich, so der nächste Schritt, verschiedenste Dinge zu machen, um dann auch wirklich so die Daily Motivation zu pushen, ne? Und das macht dann auch Spaß. Ich glaube, das ist eine Sache, das ist super individuell. Jeder hat da irgendwie unterschiedliche Trigger, unterschiedliche Punkte und da muss man auch immer gucken, hey, was schiebt eigentlich wen an, ne? Also wir hatten zum Beispiel früher haben bei uns ganz viele Interns gecallt. Da hatten wir dann immer so ein Glücksrad, wo die Preise gewinnen konnten. Und das hat die angeschoben. Das war sowas wie, keine Ahnung, Drinks fürs Team war so ein Gewinn, ne? So, das hat die Leute angeschoben. Gleichzeitig natürlich, wenn du jetzt irgendwie einen Senioren da hast, für den ist es erstmal wichtig, glaube ich, viel mehr diese Clarity, wie es zum Beispiel, wie sieht mein persönliches Development aus, und dann organisieren die sich drumherum schon deutlich besser auch selbst. Natürlich findet man dann auch mal heraus, hey, der findet irgendwie, I don't know, Kartfahren cool oder so, dann kann man darum was stricken. Aber im Großen und Ganzen, glaube ich, sehr, sehr wichtig, die Leute zu verstehen, wen schiebt was an, und das dann letzten Endes auch versuchen reinzubringen, über, I don't know, über Challenges, die wir sehr viel nutzen, oder die verschiedenen Hebel, die man da so hat.
Stark. Ich klamüse das mal so in zwei Punkte auf. Also einmal so dieses Thema, was bringen die selber mit? Also wie motivieren sie sich selbst? Und wie könnt ihr die motivieren? Und so der Punkt 2,5, also der damit reinspielt, war das Hiring, was du angesprochen hattest. Worauf achtest du bei einem Bewerbungsprozess? Also was
Ja.
müssen die mitbringen, dass du sagst, okay, das ist jetzt ein Fit fürs Team erstmal?
Sind einige Punkte. Ich glaube erstmal, sind auch wieder so zwei Dimensionen. Das eine sind so Personal Traits, ganz allgemein, und dann natürlich auch Richtung Sales Skills, was die Leute mitbringen. Was uns erstmal sehr, sehr wichtig ist, bei Takto, unser Main Value ist Stay Real. Wir wollen Leute, die bodenständig sind, gleichzeitig authentisch das auch rausbringen. Also nicht, wo man muss einfach im Interviewprozess schon merken, hey, das sind keine Leute, die ihr Ego first sehen. Gleichzeitig aber, und da kommt ein anderer Value von Takto auch rein, Raise the Bar. Wir wollen Leute, wo du halt merkst, die sind ambitioniert, die haben Bock, was zu reißen, und bestenfalls sehen die sich oder haben die auch schon im Kopf, wie sie sich selber weiterentwickeln, so, ne, dass du einfach merkst, die haben einen gewissen Drive. Wir schauen auch darauf, dass die Leute coachable sind, ne? Also dass sie zum einen lernen wollen, aber auch wirklich gut Feedback vom Außen aufnehmen. Das kann man ja im Interviewprozess auch sehr, sehr gut beobachten. Und darüber hinaus sind es verschiedene Thematiken, die relevant sind für Sales. Ganz offen gesagt, ich finde, bei Juniors ist eigentlich beste Personal Trait wahrscheinlich Neugier. Wenn die Leute Neugier sind, das ist eine sehr, sehr gute Eigenschaft dafür, dass, oder ein guter Indikator dafür, dass sie gut im Sales werden. Als auch, und ich kann es dir gar nicht genau definieren, aber so diese Salesiness, die du bei Leuten merkst. Und damit meine ich nicht, dass die krass Extrovert sein müssen, so wie wir beide jetzt vom Typ her, so, ne? Das meine ich gar nicht damit. Aber, dass du das Gefühl hast, wenn der dir was verkauft, und das kann auch die eigene Person sein, da kommt was bei rüber, und du checkst schon, hey, dem traue ich das zu, der kann das.
Ich weiß genau, was du meinst, dieses, ich habe da auch kein Wort für, ich nenne das immer so sharp, so schnell schalten, so
Auch ein wichtiger.
dieses Gefühl haben für die Person, für die Situation und
So ein Street Smartness, die da auch mit
genau, ja,
reinkommt.
das ist gut, ja, so intuitives Handeln auch, ne, also wie schätze ich die Situation ein, was sage ich dann, ja, sieht sich dich, duzt sich dich dann in den Telefonaten, was auch immer,
So locker
stark,
stehen quasi,
ja,
ne?
genau
Immer
so, ja,
locker
aber mit
stehen,
dem Witz,
reaktionsfähig
ja,
sein.
stark, richtig, richtig cool. Ja, dann habt ihr ja im Team quasi, das finde ich spannend, dann habt ihr ja im Team quasi also 10 Leute, die ähnliche Charaktereigenschaften haben, aber natürlich nicht der gleiche Mensch sind, sondern auch irgendwo nach links und rechts ausbrechen und ihre eigene Persönlichkeit haben. Wie schaffst du es, dass du die alle motiviert bekommst? Gehst du die einzeln an? Habt ihr so Sachen, wo die ihr im Team macht? Oder wie gestaltest du das?
Ja, sagt dir das Buch Radical Candor was?
Nee.
Das ist letzten Endes ein Leadership Principle. Das ist eine ehemalige Hire Managerin von Google. Die war, glaube ich, bei Google und Apple auch. Ich habe ihren Namen gerade vergessen, auf jeden Fall. Und sie hat aber so, das ist eines der meistverbreitetsten Leadership-Bücher. Worüber sie da schreibt, ist letzten Endes, dass du Radical Candor, so radikale Offenheit reinbringst. Das heißt, du versuchst im ersten Schritt Trust aufzubauen mit deinen Leuten, eine gewisse Ebene zu finden, wo man ja sehr gut miteinander umgehen kann und dann sehr direkt und offen bist. Und ich versuche auch dem Prinzip nachzugehen. Das gelingt natürlich mal mehr, mal weniger gut. Aber eigentlich ist das für mich immer schon so eine Maxime. Man muss eine gewisse Vertrauensbasis aufbauen. Und auf Basis dessen versteht man auch gut, wie Leute im Kopf ticken. Und dann versuche ich halt letzten Endes damit auch. Und ehrlicherweise, ich mache das auch teilweise relativ offensichtlich so, ne? Leute sprechen mich drauf an, wir joken dann manchmal auch so ein bisschen drüber. Aber dass man so seine Leute so kennenlernt, ne? Und dann auch weiß, wen triggert was so, ne? Dann weiß ich zum Beispiel, im Sales hast du ja einige Leute, die wollen einfach gewinnen, so, ne? Ich glaube, by the way, sehr, sehr gute Eigenschaft, auch um erfolgreich im Sales zu sein, wenn du gewinnen möchtest. Das heißt also, und weil das zum Beispiel viele Leute mitbringen, funktionieren, glaube ich, auch einfach Competitions sehr, sehr gut, ne? Das heißt also, das ist sowas, das ist schon so, um auch in diesen Common Space reinzugehen, eine Sache, die grundsätzlich sehr, sehr gut funktioniert. Wir hatten aber auch Leute im Team, schon, die waren ein bisschen anders gestrickt. Die haben mir so gesagt, hey, diese Challenges, die sind cool, die sind witzig, mache ich mit. Natürlich will man so ein Stück weit gewinnen. Aber da hast du dann gemerkt, okay, das treibt die nicht so krass an. Da muss ich ja sagen, als Leader quasi, okay, viele Leute haben da Lust drauf und das bringt auch einen gewissen Teamwert mit. Aber für diese einzelnen Leute muss ich mir dann wiederum andere Sachen raussuchen, rauspicken. Ne? Und das kann zum Beispiel sein, ich hatte jemanden, super smarter Typ, hat wirklich erstmal sehr, sehr gute Work auch gemacht im BizDev, aber war auch einfach daran interessiert, mit Prozesse zu gestalten. So, ne? Und dann war halt für ihn, sage ich mal, hey, wenn du die und die Ziele erreichst, Kriegst du von mir nächste Woche ein Projekt, darfst du zum Beispiel, also, oder kannst eine gewisse Sache übernehmen, wie, I don't know, wir wollen im Enablement die Prozesse nochmal überarbeiten, wir wollen überlegen, jetzt regelmäßig externe Leute reinzuholen. Jetzt mal so ein ganz High-Level-Beispiel so, ne? Aber dass man dann sagt, hey, du kriegst Ownership für weitere Projekte, weil das was ist, was dich interessiert, wenn du da entsprechend performst. Und ich glaube, das ist so das Wichtige, individuelle Trigger zu finden, aber dann halt auch immer so diese, damit du natürlich da auch effizient bist und auch für den Gruppenvibe immer wieder Dinge hast, wo du die Leute zusammenbringst und auch letzten Endes diese Energie reinbringen. Weil ich glaube, und das macht mir auch selber Spaß, diese Competitions, auch wenn ich selber mit dabei bin bei den Competitions, ich bin nicht immer dabei, aber ab und zu. Und das bockt halt, ne? Da willst du gewinnen, so. Wir machen doch öfter so Tag-Team-Challenges, wo man irgendwie zwei zusammensteckt, ein RI, ein BDA und dann gib ihm einen Vormittag lang irgendwie eine Competition, wer holt die meisten Termine rein. Das ist halt auch fürs Teamgefüge geil und da hast du halt, das ist ein Top-Competition, rufst du noch ganz nice Preise aus und dann ist das eine runde Sache.
Mega, wie gestaltet ihr das? Macht ihr das quartalsweise? Macht ihr es wöchentlich?
Wir machen, also ich glaube, das Wichtige ist, wir machen jede Woche Challenges, das
Das
erstmal
ist
direkt
geil.
gesagt. Du hast aber verschiedene Level von Challenges, ne? Und ich glaube, und das ist eine Sache, ist auch ein ewiges Rumprobieren. Wir hatten zum Beispiel, wir machen manchmal auch so über mehrere Wochen Challenges, die dann zum Beispiel letztens hatten wir eine, da hast du dann Sterne-Dinner gewonnen, so, ne? Auch mit höheren Preise, auch nochmal mit Spiffs. Wir haben, sag ich mal, ein Spiff-Budget, wo wir dann sagen, hey, darüber kriegen wir dann Leute, können wir die großen Challenges auch einfach nochmal attraktiver gestalten, und darüber kannst du natürlich Leute sehr, sehr gut hooken, ne? Gleichzeitig muss man gucken, und das ist auch ein Fehler, den ich in der Vergangenheit schon öfter gemacht habe, dass du dann zu schnell Challenges stackst. Das heißt, wenn mal eine größere Challenge war, dann kann auch mal sein, dass danach mal eine Woche die Luft raus ist. Und das ist dann auch fein so, weil die Wochen, die 4, 5, 6 Wochen davor waren so gut, dann ist mal eine Woche ein bisschen ruhiger, die BOBs sind ein bisschen leerer, alles gut, so, ne? Das war für mich jetzt ein Learning tatsächlich dieses Jahr nochmal. Ist uns das mal passiert, da habe ich zu sehr auch overpushed wieder. Und dann machen wir wöchentlich ganz verschiedene Sachen. Ich glaube, da ist einfach das Wichtige. Wir haben eine Challenge, die kommt jede Woche, weil die auch jeder mag. Aber wir versuchen sonst nicht zu viel Predictability reinzubringen, weil meistens sind es ja Challenges auch dadurch, dass irgendwie was Neues reinkommt. Will man das entsprechend gewinnen, weil es einfach was anderes ist, was vorher noch nicht so da gewesen ist. Genau. Ich habe vielleicht auch mal eine Rückfrage an dich,
Ja,
Danny.
klar.
Das interessiert mich gerade. Wir werden nur vorher mal drüber geredet. Ich weiß, dass du ja auch nach wie vor auch richtig viel Kaltakquise machst,
Ja.
und richtig deine Calls durchballerst. Vielleicht jetzt mal so am Anfang deiner Karriere oder auch jetzt, was schiebt dich da am meisten an? Wie motivierst du dich oder wie wurdest du auch von außen motiviert? Was waren da so gute Formate für dich?
Eine Sache, die ganz wichtig ist, ist so der Unterschied zwischen Motivation und Disziplin. Weil wenn deine Motivation mal weg ist, dann trägt dich deine Disziplin einfach. Ja, und ich habe ein sehr gutes Beispiel von gestern. Ja, ich brauche eigentlich im Durchschnitt bei den Nummern, die wir haben und bei der Zielgruppe circa 60 Dials, um einen Termin zu legen. Das heißt, du kannst eigentlich damit rechnen, dass ich jeden Tag einen Termin reinlege, mindestens. Jetzt ist es natürlich aber auch manchmal so, dass du mal eine Pechsträhne hast. Und ich habe jetzt für den Termin, den ich gestern endlich gelegt habe, 239 Dials gebraucht. Ja, und die habe ich aber dann auch in 1,5 Tagen durchgeballert. Ja, ich bin da schon sehr kompromisslos, weil das Ziel, was ich dann habe, ist, einen Termin pro Tag zu legen, damit meine Pipe voll ist, ja, damit wir da ordentlich Spaß haben und Futter haben und du nicht in die Situation kommst, zu sagen, oh, ich hänge jetzt an einem Deal und muss den jetzt irgendwie reinholen, weil das funktioniert dann eh nicht, wenn es dein letzter Strohhalm ist. Das ist so das eine. Und das zweite ist dann auch dieses, Junge, so, das muss jetzt halt gehen. Und das kommt aus einer intrinsischen Motivation bei mir heraus. Ja, ich bin ein Riesenfan von Competition und sich zu messen und Spaß zu haben, weil das einfach Bock macht mit anderen Leuten. Auf der anderen Seite sage ich, wenn du einen Seller hast, der das nicht in sich drin trägt, dann wird es schwer. Weil den wirst du auch nicht motivieren, den wirst du extrinsisch auch nicht motivieren, ne? Und das, was mich antreibt, ich glaube, das war die Ursprungsfrage, ne, wo das herkommt, ist Leistungssport aus der Jugend. Da bekommst du es reingetrichtert.
Was
Ja, ich
hast du
habe
gemacht?
Fußball
Ah ja,
gespielt.
nice.
Und da war es halt vor der Schule, mal eine kurze Einheit, dann Habe ich bei Bochum gespielt, ich habe in Dortmund gewohnt. Das heißt, das war schon eine also weite Strecke jetzt nicht, das kann man jetzt nicht sagen, aber ich hatte kein Auto und dann wurde sie irgendwie abgeholt vom Verein. Ich war der Erste, der einsteigen musste und der Letzte, der raus ist, also zeitlich ein bisschen blöd. Kannst dir ja vorstellen, dass ich auch nicht Hausaufgaben gemacht habe, aber dafür halt, ne, mich vorbereitet habe. Ja, aber da hast
Im
du halt eine
Auto dann, im Auto
Zeitanschauung.
dann schnell.
Ich habe das, glaube ich, kein einziges Mal gemacht. Ich habe da mal nachgedacht. Ich habe einmal für eine Klausur mir irgendwas angeguckt und dann habe ich mir einen E-Spicker geschrieben. Also von daher.
Nice. Ja, aber ich finde den Punkt,
Genau.
den du gerade angesprochen hast,
Ja.
mega wichtig. Das kam mir gerade vorher nicht, aber natürlich so Selbstdisziplin. Ist auch wieder so diese Unterscheidung, was wir vorhin schon hatten im Hiring. Achten wir natürlich auf disziplinierte Leute. Ne? Wenn du siehst, hey, die machen regelmäßig Sport oder waren mal im Leistungssport, mega gute Indikatoren für Disziplin so. Versus, ne, was können wir als Leader reingeben? Wir werden, keine Ahnung, wir sind keine, ich glaube, das ist nichts, was von außen reinkommt und auch nicht erst im Job reinkommen sollte, von außen Disziplin. Wir können dann eben quasi nur diesen Motivation Layer noch reinnehmen. Aber wie du schon sagst, da gibt es jetzt Ups und Downs. Und da hilft einem vor allem Disziplin. Plus, man kann auch nicht nur Ups enforcen. Das ist so ein bisschen der Punkt, den ich vorhin meinte, mit den zu viel Challenges aufeinander stacken. Du kannst damit Momentum erzeugen und krasse Peaks nach oben. Also wir hatten im Sommer jetzt haben wir tatsächlich, wir haben unseren Termin, also gelegte Termine pro Woche Rekord einfach mehr als verdoppelt, weil wir auf so einer
Boah,
krassen
stark.
Momentumwelle geschwommen sind. Und das war bei uns immer so. Wir haben einen Rekord niemals, wenn wir einen Rekord gerissen haben, es war niemals um ein oder zwei Termine. Dann auf einmal schwimmst du auf einer Welle, weil das Momentum da ist. Und dann werden die immer so direkt komplett gerissen. Also wir haben tatsächlich, ich weiß gar nicht mehr, es waren auf jeden Fall weit über 100, ich glaube 160 oder so Termine in einer Woche. Vor dem Quartal hatten wir nicht mal 100 in einer Woche als, weißt du so, aber auf einmal hast du so eine Welle und auf der schwimmst du. Und das ist dieses Momentum zu erzeugen. Ich glaube, das muss man immer, das kannst du auch nicht erzwingen, aber du kannst versuchen, Trigger zu setzen und hoffen, dass sich der Funke, so dieser Spark entzündet, die Leute das dann tragen und dann merkst du auch, dann entbricht dieses Feuer und das ist, ich glaube, das sind diese wichtigen Wochen, die man immer dabei haben muss, um dann auch aufs Quartal gesehen gut zu performen.
Was halt übelst cool ist, wenn du so diese, ich glaube, das ist so meine Erfahrung zumindest, vielleicht bestätigst du die, vielleicht hast du eine andere gemacht, wenn du solche Incentives machst und hast so zwei Leute, die sehr weit vorne
Ja.
sind, die sich betteln und dann übertreiben die es richtig und es geht immer weiter hoch, dann hast du aber noch einen dritten, der auf einmal aufholt und dann irgendwie aufs gleiche Level kommt. Wenn du diese Konstellation erzeugst in einem Team,
Du
das ist
brauchst
natürlich
es.
verrückt.
Competition ist so wichtig. Du
Ja.
hast das war auch in diesen Wochen so. Wir hatten drei Leute, die alle drei insane performt haben. Wirklich insane. Also Shoutout geht raus, falls Sie es hören sollten. Sehr, sehr, auch nochmal Props an der Stelle, die haben es sehr, sehr gut gemacht. Und du hast aber gesehen, dadurch, dass jeder besser sein wollte als der andere, haben die sich gegenseitig hochgeschaukelt. Und das finde ich, merkst du immer wieder. Das ist auch, by the way, warum man in meinen Augen immer in Kohorten starten sollte. Da gibt es mehrere Gründe. Aber einer ist auch deswegen, wenn zwei oder drei Leute gleichzeitig starten, die versuchen sich auch immer gegenseitig anzutreiben. Und es ist wichtig, ein gesundes Environment zu haben, dass es keine Ellbogen-Thematik wird, sondern dass es einfach eine gesunde Competition wird. Und wir haben es immer gesehen, die allermeisten eigentlich so ziemlich alle außer einem von den Best-Performern hier sind auch in Kohorten gestartet, die sich dann gegenseitig immer angehauen haben. Ne? Dazu hast du noch die Effekte, dass sie sich gegenseitig helfen können beim Enablement. Ne? Die werden ähnliche Fragen stellen. Das heißt, du hast auch effizientere Onboardings. Das sind so viele Punkte. Aber gerade dass man sich gegenseitig pusht, Aspekt, super wichtig, finde ich. Und deswegen Kohorten im Onboarding auch super hilfreich.
Wie groß sind eure Kohorten, wenn ihr das macht?
Kommt natürlich immer darauf an, wie man gerade hiert, ne? Meistens sind's, also wir haben tatsächlich alles zwischen 1 und 3 irgendwie immer. Wir versuchen aber immer, dass es eher 2 und 3 oder 3 sind. Gleichzeitig, wenn Leute ready sind, wollen wir sie auch nicht künstlich nach hinten schieben. Es ist eher so ein noch größerer Ansporn, jetzt dann noch Leute zu fragen, hey, passt es nicht, dass du vielleicht irgendwie in dem Monat schon anfangen kannst, ne, falls sie jetzt irgendwie vorher schon einen Vertrag haben oder so. Aber das ist natürlich nicht super easy, aber wenn es gelingt, ist das immer Gold wert.
Mega. Und habt ihr dann so ein Modell, dass ihr die mit einem Buddy zusammenpackt? Oder wie macht ihr das dann?
Genau,
Stark.
also wir haben bei uns, du hast dann, ne, du hast Sparrings auch mit allen Leuten, also Sparrings mit Luisa oder mir, den Leads bei uns. Du hast Sparrings mit den Top-Performern grundsätzlich, aber du kriegst auch einen der Top-Performer auch als Buddy zugeteilt. Das heißt also, dass sie da wirklich auch schauen, mit intern auch, sage ich mal, von allen Richtungen das supportet werden. Und was uns auch wichtig ist, das geht jetzt aber ein bisschen eine andere Komponente, so diesen kulturellen Aspekt. Das heißt, wir gucken auch, dass sie einen Buddy bekommen aus einem anderen Team. Da geht es dann aber eher so darum, dass sie, ne, facto-mäßig die Kultur, aber auch wie arbeiten andere Teams, da auch einfach sich wohler fühlen, da gut reinkommen. Das sind natürlich nicht ganz so enge Abstimmungen, das passiert dann eher alle 3, 4 Wochen, aber das ist uns einfach wichtig, ne? Haben Buddy im Team, Buddy außerhalb des Teams und natürlich die Zusammenarbeit mit uns als Leads.
Mega. Eine Frage, die sich mir noch gestellt hat, ist, was ist so die Lieblingscompetition der letzten 2, 3 Jahre? Gab es da so eine, wo du sagst, sie ist so voll durch die Decke gegangen? Ich fand sie besonders cool.
Boah, gibt's viele.
Ja, schieß mal los.
Man muss halt sagen, ne, am Ende machen die immer am meisten Spaß, wenn es halt läuft. Ne? Das muss man auch immer sagen. Und ich glaube,
Okay.
das ist auch für Leader immer so die Sache. Man sagt immer, hey, das und das war krass. Am Ende des Tages sind die Sachen krass, weil man erfolgreich war mit den Sachen, weißt du? Deswegen, ich finde, das muss man auch immer im Kopf haben und so als Zeit noch betrachten. Aber ich würde tatsächlich sagen, wir hatten jetzt diese Challenge, die wir hatten, wir haben die Cooking Up genannt.
Okay.
Und es ging darum, dass wir gesagt haben, alles, was wir jetzt, wir haben so um die 4 Monate Sales Cycle plus minus, alles, was wir jetzt so Ende Juli, Anfang August noch reinschieben in die Pipe, kann dieses Jahr noch closen, ne? Und wir wollen dieses Jahr auch wirklich schauen, wir wollen halt gucken, dass wir dieses Jahr halt wirklich sehr, sehr stark beenden. Das heißt, jetzt machen wir nochmal eine Challenge und haben da auch bei uns, sag mal, von der Pipeline-Gen her ist es sehr dominant von BDRs, haben dann aber gesagt, hier, AEs, sonst macht ihr auch Pipe-Gen, aber jetzt auch nochmal anteilig bisschen mehr, haben dann Teams gemacht. Da hatten wir quasi eine so eine Pokémon-Challenge, eine Mario Kart-Challenge. Innerhalb der Challenges gab es dann quasi die Competition. Und da gab es das Sterne-Dinner als Ziel, plus halt noch weitere Spiffs on top. Und dann ging es halt los, wirklich, haben die erste Woche direkt gekickoff. Das war dann nach dem QBR, alle wirklich heiß gemacht. Und die Leute haben auch wirklich losgelegt wie die Feuerwehr. Ich glaube, wenn der Auftakt passt, so, wenn es da einmal so reingeht, das war so ein Momentum, das hat sich über Wochen getragen. Und du hast richtig gesehen, gerade dieses Sterne-Dinner, da ist auch wieder dieses Richtung Incentivieren, ne? Was schiebt die Leute an? In der einen Competition haben die Leute viel mehr auf die monetären Spiffs geguckt. In der anderen Challenge haben die Leute viel mehr auf dieses Sterne-Dinner geschielt. Ne? Da musst du natürlich auch, wenn du mit den Leuten redest oder vor der Gruppe redest, auch gucken, wie du die einzelnen Punkte, sage ich mal, auch platzierst, damit das immer sehr, sehr präsent auch bleibt. Ne? Und so hat man die Leute angeschoben. Und gerade die da bei dem Sterne-Dinner Bock drauf hatten, das ging dann richtig ab. Und dann hast du diese Dynamiken, ne, wie sie in den Teams sich gegenseitig pushen, wie sie sich dann irgendwelche Calling-Blocker sehr früh am Morgen einstellen, um morgens direkt schon mal so die Baseline zu setzen, auch so ein Zeichen zu setzen. Dann kam so eine Dynamik von sich aus rein, wo das Team auch einfach einen richtig geilen Job gemacht hat. Und das ist, glaube ich, das Beste, wenn du Leute im Team hast, die ähnlich da auch Bock haben, so Sachen zu initiieren. Ich quote, glaube ich, heute mehr Takte Values, als ich es jemals getan habe. Aber wir haben auch einen Value, der geht Richtung Full Agency. Heißt letzten Endes, ne, übernimm Ownership, wenn du Sachen siehst, die besser laufen könnten, statt sich darüber zu beschweren, immer zu überlegen, wie kann man es besser machen, und Ideen einfach proaktiv einbringen und umsetzen, wenn sie gut sind. Ne? Und ich glaube, davon, das merkt man bei uns im Team, wir haben da Leute, die super proaktiv sind, die auch Bock haben mitzugestalten und die dann auch innerhalb dieser Challenge Leader innerhalb ihrer Pots waren, und andere auch mitgerissen haben. Ne? Und ich glaube, wenn du solche Leute im Team hast, das ist Gold wert, weil die natürlich dann auch andere mitreißen. Ich glaube, einmal auf die Art und Weise und natürlich, wenn du die Performer hast, Top-Performer reißen auch immer Leute mit. Das ist noch so ein zweiter Aspekt, auch super wichtig.
Ja, super interessant. Wer ist denn der kreative Kopf hinter den ganzen Incentives? Machst das du? Macht ihr das im Leadership-Team? Oder wer entscheidet das?
Wir waren viel im Leadership-Team. Also tatsächlich sehr viel kam von mir in den letzten Jahren.
Stark.
Aber halt auch viel aus Sparrings. Also ich will mich da jetzt gar nicht so sehr, tatsächlich auch André, unser CEO, schaltet sich immer ein, aber aus dem ganzen Leadership-Team. Bei André zum Beispiel auch, ich glaube, der checkt das auch sehr, sehr gut, das Biz-Dev-Game, was ich vorhin schon gesagt habe. Ne? Also er sieht das genauso auch wie ich. Er sagt halt auch, hey, gerade im Biz-Dev-Game, dieses Game ist so. Du kriegst so oft den ganzen Tag irgendwie halt wirklich auch aufs Maul. Entweder kommst du nicht durch oder es, ne, wie du jetzt gesagt hast, so, du hast jetzt 240 Calls gebraucht. Das kann halt immer mal passieren, so, ne? You never know. Aber du musst am Start bleiben. Deswegen ist da das so am wichtigsten. Und ihm macht das auch Spaß, so ein bisschen die mit zu gamifyen, die Challenges. Das heißt, ich bin da mit ihm auch im Austausch, Luisa natürlich, aber eigentlich alle bei uns aus dem Leadership-Team, die da auch mit eingebunden werden. Wir haben so viele Challenges schon gemacht. Und wenn aus dem Team irgendein Vorschlag kommt und du merkst schon so, die Leute feiern den Vorschlag, ja, Attacke, let's do it, so, ne?
Let's go. Okay, stark. Ja, krass. Seid ihr viel im Büro dann auch, wenn ihr die Challenges macht, oder ist es eher so ein Homeoffice-Ding?
Wir sind fast komplett im Büro. Ja, also ich glaube auch, ich feiere das selber sehr, ich bin selber sehr, sehr viel im Büro. Ich glaube, du musst natürlich je nach Setup, wenn du sagst, du hast ein Homeoffice-Setup, du hast ein Hybrid-Setup, du hast ein Office-Setup, hast du, glaube ich, unterschiedliche Hebel. Wir haben bei uns, also ja, die Leute sind meistens so 4 Tage die Woche da, teilweise 5. Wie gesagt, ich bin immer da. Ich glaube persönlich für das Biz-Dev-Game, dadurch, dass du dich gegenseitig so pushen kannst, ist mein Glaube, dass du wirklich am besten performen kannst im ganzen Team, wenn du ein Office, starke Office-Culture hast. Aber natürlich hast du auch andere Hebel, wenn du ein anderes Setup hast, ne? Und natürlich hast du auch andere Leute, glaube ich, die gewisse Dinge bevorzugen. Aber ich glaube, das trägt da schon stark zu bei.
Ja, erfahrungsgemäß, ich habe beides gemacht. Ich habe 100% Remote gearbeitet, 100% Office, jetzt wieder 100% Remote. Ich glaube, vor allem, wenn du noch nicht so gut bist, Schrägstrich Junior einfach, also was heißt nicht so gut, du bist einfach am Anfang von dem, was du da lernst, das war für mich der größte Vorteil, im Büro zu sein. Der
Ja.
allergrößte Vorteil, mit Leuten zu telefonieren, die das seit 200 Jahren schon machen, diese ganzen kleinen Sachen, die du aufschnappst, wenn du einfach nur vorbeiläufst irgendwie und dir einen Kaffee ziehst und dann hörst du nur diesen einen Satz oder dieses eine Wort, dieses ganze Lernen, was du hast, du nebenher, das gar nicht aktiv ist, super wertvoll. Und ich
Ja.
glaube, wenn du eine Challenge hast, so wie ihr das macht, will ich auch im Büro sein. Da wäre ich, glaube ich, auch jeden Tag am Start. Weil dann bist du da mit deinen drei Buddies im Pott. Dann
Ja.
auf geht's. Auf geht's.
Ey, und ich muss sagen, ich finde das immer wieder nice. Also die Leute, ich habe so oft in der Vergangenheit das Feedback bekommen, dass Leute zu mir meinten, ey, fuck, ich muss heute zu Hause bleiben, weil ich kriege eine Lieferung, ich wäre viel lieber im Office. Und das ist halt auch geil, wenn du das so von den Leuten irgendwie hörst, so dass sie das hier auch, dass sie einfach gerne ins Office kommen. Ich glaube, das ist halt auch wichtig, ne, für den Vibe. Und ich finde auch ehrlicherweise, also mir persönlich geht das so, natürlich denkt man sich manchmal, hey, ich hätte gerne ein bisschen mehr Fokuszeit, so, wenn man jetzt gerade nicht am Hörer ist. Aber ich merke zum Beispiel auch so, wenn du Low Energy hast an einem Tag, so geht es mir zumindest, und ich glaube, das kann anderen ähnlich gehen. Mir hilft es super, dann halt dieses Umfeld zu haben, wo du weißt, hey, hier sind alle Leute, jeder pusht, dass man da einfach selber, ne, das hat natürlich auch wieder was mit Disziplin zu tun. Aber mir fällt es persönlich viel leichter an einem Low Energy Tag, wenn ich von den Leuten umgeben bin, als wenn ich zu Hause sitze, und da irgendwie alleine vor dem Laptop sitze, und die Sachen mache.
Ja, ich überlege gerade, wie es bei mir ist. Ich kann das voll nachvollziehen. Auf der anderen Seite bin ich seit April wieder komplett allein im Homeoffice. Funktioniert auch. Was ich dann mache halt, wenn ich diese Energie brauche, ich gehe halt zu anderen Leuten, ja, ins Office, also zu Kumpels von mir, und call dann mit dem mal einen Tag.
Ja.
Ich kann das wirklich nachvollziehen. Ich kann natürlich auch die andere Seite nachvollziehen, die halt sagt, so, ja, ich möchte in Ruhe arbeiten, ich brauche ein bisschen Stille. Ich glaube, das ist wieder eine Typsache. Aber das ist ja das Coole, dass du unterschiedliche Unternehmen hast, die eben eine Kultur leben. Und ich glaube, was ganz schwierig ist, ist, wenn man so einen grauen Brei draus macht, dass du irgendwie alles abdecken willst. Da ist mir auch lieber, dass man ein Unternehmen hat, wo halt eine klare Kante ist. Also entweder Remote First, was voll okay ist, oder halt, wie das bei euch ist, Office First, was auch voll okay ist. Und dann ziehst du natürlich auch genau die Leute an, auf die du Bock hast und die du im Team haben willst.
Ja, also bin ich voll bei dir. Also ich glaube auch, du solltest das einmal definieren, weil wenn du sagst, du bist eine Hybrid-Company, also es gibt ja einige Companies, wo es wirklich so ist, dass viele Leute so 2, 3 Tage machen. Ich glaube, dann ist es für das Leadership am allerallerschwierigsten, eine gewisse Kultur aufzubauen, weil du irgendwie so zwischen den Stühlen bist und du brauchst ja quasi für jede Situation irgendwie ein gutes Setup. Ich vermute, also ist mein Take, ich habe da jetzt nie drin gearbeitet, aber ich glaube, das ist am schwierigsten, dort einfach eine entsprechende gute Culture aufzubauen. Nicht unmöglich, aber ich glaube, die anderen beiden, damit tust du dich viel, viel leichter. Und da, auch wenn es natürlich für Leute attraktiv ist, das irgendwie entscheiden zu können, wie sie möchten, aber ich glaube, das gibt dir einfach mehr Klarheit, in jeglicher Hinsicht. Gerade auch für die Leader, die das Ganze dann organisieren wollen.
Ja, kann sein. Ich überlege gerade. Ja, ich kenne beide Seiten. Ich glaube auch, beides hat Vor- und Nachteile. Ich glaube, entscheidend ist, dass man es, wie du sagst, am Anfang einmal definiert hat, um dann halt die klare Linie zu fahren. Und ich glaube, das habe ich auch erlebt, was überhaupt nicht gut ist, wenn du die Leute mal für ein Quartal fünfmal die Woche ins Büro bestellst und dann fürs nächste Quartal gibst du denen irgendwie Freiheiten, in Anführungszeichen, weil es muss nicht unbedingt Freiheit sein, aber dann hast du die fast nur noch im Homeoffice und dann sagst du wieder, oh, wir müssen jetzt anziehen, dann holst du sie wieder ins
Ja.
Büro rein. Das ist dann ein bisschen unchillig. Ich glaube, wenn du da die ganze Zeit eine Linie
Sendet halt auch
fährst.
komische Mixed Signals so, ne?
Ja, genau. Das war halt da das Signal so, okay, wir müssen Gas geben, wir müssen ins Büro, Schrägstrich oder Klammer auf. Ich vertraue dir nicht, dass du es zu Hause machst, Klammer zu.
Ja, genau.
Weißt du, was ich meine? Das ist halt.
Aber das ist genau das Ding, was ich meinte gerade mit diesem, ne, das ist so blurry, wenn du ein Hybrid-Setup hast, dann auch vom Leadership. Also nehmen wir mal an, also du musst ja dann überlegen, wie kriege ich jetzt die Leute motiviert?
Voll.
Und wenn du dann in diesen Modus schaltest, hey, ich krieg die nur im Büro motiviert, und da gräbst du aber so ein bisschen das Vertrauen, genau wie du es gerade ansprichst. Und das sind so diese blurry Situations, was ich gerade meinte, und warum es, glaube ich, auch schwierig, am schwierigsten ist, so eine Hybrid-Kultur aufzubauen. Und ja, also, wie gesagt, ich bin ein riesiger Office-First-Fan.
Bist ja jetzt seit 3 Jahren, glaube ich, BDA-Leader, ne? Fast drei
Ja, also ich bin
Jahre,
seit 3,5 Jahren bei Taktor. Ich habe relativ schnell angefangen. Eigentlich, es gab vorher keinen Bistev so richtig, das
stark.
aufzubauen.
Was würdest du sagen, deine eigene Entwicklung im Leadership? Was waren so Stufen, von denen du sagst, hey, das war mal ein Meilenstein, das war ein zweiter Meilenstein, da hat es einmal Klick gemacht? Hast du da einschneidende Erlebnisse oder war das eher so ein schleichender Prozess? Oder wie hat sich das bei dir gestaltet?
Boah, bei mir ist eine sehr gute Frage. Ich würde sagen, man checkt relativ schnell, oder bei mir war es so, ich habe relativ schnell gecheckt, was sind meine Stärken, mich darauf fokussiert. Und da waren für mich die Feedbacks mit meinen Vorgesetzten sehr, sehr hilfreich am Anfang, um zu checken, was sind eigentlich die Punkte, auf die ich mich jetzt nochmal stärker fokussiere, wo ich noch besser werden muss. Bei mir war das zum Beispiel, ich bin von meiner Art her sehr engaging, also Leute zu motivieren, Leute heiß zu machen, so das ist mir nie schwer gefallen, oder auch individuell auf Leute einzugehen. Aber was mir zum Beispiel am Anfang schwer gefallen ist, klare Prozesse zu definieren. Gerade am Anfang im Startup hast du natürlich kaum Prozesse. Und womit ich mir wirklich schwer getan habe, war dann, die wirklich end-to-end auch zu denken. Weil sobald du einen Prozess hast, wo es Ausnahmen gibt, die der Prozess nicht bedenkt, ganz konkret war das bei mir eine Thematik im Lead Assignment. So, und dann gab es quasi Streitigkeiten im Team zu Leads, weil du konntest den Case von der einen Seite sehen, von der anderen Seite sehen, und beide sehen, hey, der Lead wäre eigentlich bei mir. So, ne? Und das war am Ende des Tages mein Fehler, weil ich den Prozess nicht so klar definiert habe, wie Leads verteilt werden, dass überhaupt so eine Blurry-Situation entstehen kann. Und da hat mir wirklich mal ein Feedback am Anfang sehr, sehr gut einmal vor Augen geführt, weil mir wurde halt gesagt, ja Franz, wenn du, der größte Unterschied ist, wenn du nicht da bist, ist halt, dass du quasi als Manager fehlst, und ich für mein Senioritätslevel oder eher sehr juniores Level, da relativ gut drin war. Aber sobald ich weg war, kamen Themen auf, weil ich es halt nicht mehr glatt bügeln konnte, weil ich die Prozesse nicht gut aufgesetzt habe. Ne? Und das habe ich selber nie so gecheckt, weil ich es halt dann irgendwie anders ausgebügelt habe, ne? Mit den Leuten halt in den Gesprächen, was natürlich aber super ineffizient ist, was irgendwie Unruhe immer aufwirft. Das war für mich ein großes Learning. Und ich würde sagen, bei mir war es tatsächlich across the stages immer wieder Feedback von außen, meistens tatsächlich von meinen direkten Vorgesetzten. Also ich war André, unser CEO, und dann Richard, unser Head of Sales. Das waren immer so meine Directs. Und auch aus dem Team tatsächlich, von Leuten bei mir. Interessanterweise teilweise auch sehr juniore Leute, die aber, das feiere ich, wenn die sehr direkt sind und die Sachen spiegeln. Das hat mir eigentlich immer am meisten gebracht. Also verschiedene Feedback-Gespräche.
Das ist richtig cool, dass du das sagst, weil das zeigt, dass du ja einen Company Value von euch sehr lebst. Dieses nicht curious, nicht neugierig, das auch, aber dieses coachable sein. Das war das Wort. Ja, das ist schon sehr cool, weil einmal lernst du von Leuten, die wirklich Senior sind, ja, die schon lange im Business sind, und dann lernst du aber gleichzeitig auch von Leuten, die bei dir im Team sind und hörst jetzt an, die dir sagen so, hey, schau mal, das ist mir aufgefallen. Ich würde gerne so geführt werden. Ist natürlich sehr, sehr cool. Das zeigt auch, dass es nicht irgendwie so von oben nach unten geht, sondern quasi wirklich in alle Richtungen geht. Von den Hierarchieleveln her und von dem, wie man halt auch berichten kann. Auch cool, dass du es feierst, dass jemand, der Junior ist, dir sagt, so, hey, pass auf, mir ist da was aufgefallen. Das ist natürlich,
Ich
also
sag
stelle ich
das.
mir als cooles Umfeld vor auch.
Hey, danke. Also, es freut mich zu hören, dass es so rüberkommt. Ich muss auch wirklich sagen, ich feiere das, sag das auch oft in Interviews. Mir ist so direkt sein super wichtig. Jeder soll immer wissen, wo er oder sie steht. Und für mich ist es, das klingt immer so, von wegen irgendwie Manager, die Leute feedbacken, aber mir ist es genauso wichtig, dass ich weiß, hey, wie nehme ich denn gerade die Leute im Team wahr oder wie nehmen die Leute die Situation wahr? Weil so, das ist ein ganz anderes Gespür, gerade auch wenn du, je mehr Reports du bekommst, je mehr Verantwortung du bekommst, du bist nicht mehr an allen Themen so nah dran. Und da ist es einfach super wichtig, dass du Leute im Team hast, die dir sehr direkt und straight die Sachen sagen und dir Feedback geben. Und da bin ich super dankbar für. Also ich hatte, teilweise hatte ich so, ich hatte mal eine Phase, das ist ein bisschen ausgeartet mit Management Responsibilities, da hatte ich ein paar viele Directs und da kam dann aber tatsächlich in einem Interview, kamen dann so Sachen auf, von denen ich nicht wusste. Und dann meinte ich, ey, also ich habe mich bedankt, so weißt du, weil das ist ja das Beste für mich. Und da ist es mir auch so krass bewusst geworden, so die Situation gerade, es kann nicht sein, dass ich sowas erst in einem Monthly Feedback erfahre. Sowas würde ich sofort erfahren. Ne? Und also es war jetzt gar nicht irgendwie super, was super Kritisches im Sinne von, dass jemand sich super falsch verhalten hätte, aber so, dass wir so Flaws hatten in einem Prozess, was ich einfach nicht gesehen habe, wo aber eigentlich die Anzeichen klar zu sehen waren. Ne? Und das ist so, das war für mich ein krasses Learning, in der Hinsicht, ne? Dass man erstmal nicht zu viele Direct Reports haben sollte, aber es ist so wertvoll, wenn du die Leute hast, die dir immer straightes Feedback geben. Das feiere ich sehr.
Mega, kann ich nachvollziehen. Genau so geht es mir nämlich auch. So ein bisschen mit Blick auf die Uhr. Die letzten Worte gehören immer dir quasi. Ja, gibt's irgendwas, was du noch loswerden willst? Irgendwas, was dir im Kopf schwebt?
Boah, erstmal würde es mich wirklich interessieren, so wie die Leute es gefallen hat. Also ich denke mal, die Leute werden es dir wahrscheinlich schreiben oder hier im Podcast, können sich auch gerne bei LinkedIn melden. Oder falls sie irgendwelche Gedanken haben zu dem, was wir gesagt haben, würde mich auch interessieren. Irgendwelche Ergänzungen, eigene Learnings, auch in diese Richtung. Mich interessiert einfach dieses Thema Leadership und Motivation super doll. Und genau, ansonsten vielleicht kleiner Werbeblock am Ende. Wir sind hier bei Takto auf der Suche nach BDRs, AEs, Associate AEs. Das heißt also, vielleicht kurzer Pitch dazu, was wir machen. Könnt euch vorstellen, Deutschland ist jetzt 3 Jahre in einer Rezession und der Mittelstand ist einfach so das Rückgrat der Wirtschaft und vor allem auch gesellschaftlich super wichtig, weil so 10 bis 20 Millionen der Jobs sind im industriellen Mittelstand. Das heißt also, das sind so die Jobs, die am Ende des Tages so die Familien ernähren. Und wir glauben einfach, Deutschland hatte immer diesen Competitive Edge in der Forschung und Entwicklung, in der Industrie vor allem. Und den müssen wir aufrechterhalten. Wir müssen stärker bleiben. Das ist auch so Taktus Motto, Stay Stronger. Und wie kann man das besser machen, als dahin zu gehen, wo das meiste Geld ist? Und das ist einfach der Einkauf. Man hat so 50% des Revenues als Kosten im Einkauf bei industriellen Mittelständlern. Und unsere Software hilft einfach, Hunderttausende, teilweise Millionen von Euros einzusparen. Schon im Sales-Prozess über Proof of Values holen wir da teilweise sechsstellige Beträge raus, die realisiert werden vor Vertragsunterschrift. Das heißt also, wir schaffen da wirklich einen Impact und ja, sind da einfach an dieser Mission dran, zu schauen, dass der Mittelstand so stark bleibt, wie er ist, und unsere Gesellschaft einfach stark bleibt. Und das ist das, was mich hier anschiebt, plus das Team, sehr starke, motivierte, ambitionierte Leute. Und wenn ihr Bock habt, kommt gerne dazu, bewerbt euch, schreibt mir bei LinkedIn. Würde mich freuen. Werbeblock
Starkes
Ende.
Schlusswort. Perfekt. Bis dahin, ich gebe dir das Feedback.
Danke dir, Danny, ne? Also, dir einen schönen Tag noch.